Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, und mit Ihnen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. So, Sie können ja mal drüber nachdenken, was in 100 Jahren mit dieser Erde passiert sein könnte. Gibt es da noch Autos? Werden wir noch mit Handys telefonieren? Gibt es noch Radiosender? Wo kommt die Musik her? Was ist mit unserer Umwelt? Und genau diese letzte Frage, die versucht André Snær Magnason zu beantworten in seinem neuen Buch im Inselverlag erschienen. Das Buch heißt Wasser und Zeit, eine Geschichte unserer Zukunft. Da sagt er, in Island schmelzen die Gletscher, der Meeresspiegel steigt und unsere Kinder werden ihre Flitterwochen nicht mehr nutzen können, um über einen Gletscher zu wandern. Die Zwillingsurenkel des Autors sind 2180, 90 Jahre alt, stellt er sich vor, in welcher Welt werden sie leben. Wenn Sie dieses Buch interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel, denn da gibt es das zu gewinnen. Der Scanner, ganz einfaches Spiel, Meldung aus der Welt der Wissenschaft. Sie müssen dreimal richtig liegen. Nach der dritten Frage müssen Sie immer noch wissen, ob das jetzt echt ist, was wir Ihnen da erzählen oder ob wir uns das ausgedacht haben. Dann gibt es dieses tolle Buch. Aber erstmal müssten Sie sich als Kandidat, Kandidatin bewerben unter der Nummer 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Henry.
Ja, guten Morgen.
Henry, wie geht's?
Ja, danke, sehr gut.
Sehr schön. Von wo aus rufst du an, Henry?
Aus Görlitz.
Aus Görlitz, ja, da, puh, wunderschön. Gefällt's dir da noch in Görlitz, die eine der schönsten Altstädte überhaupt, die wir haben im Osten?
Ja, mir gefällt es ja sehr gut, weil ich bin hier geboren.
Mhm. Du bist ein echter Görlitzer.
Jetzt nicht mehr.
Weil?
Ja, jetzt wohne ich in Schwerin.
Ach so, wie kommt das denn? Aber du rufst quasi von deinem alten Zuhause an.
Ja.
Mhm, verstehe. Na, das ist ja gut. Wenn man irgendwie zwei Standorte hat, ist das auch nicht. Und Schwerin ist ja auch gar nicht so schlecht, oder?
Nee.
Ja, da hast du einmal hast du so den Norden, zum anderen hast du Görlitz. Wunderschön. Henry, du gehst wahrscheinlich zur Wahl morgen, oder? Oder hast du Briefwahl gemacht?
Ja, das haben wir schon per Briefwahl.
Habt ihr schon per Briefwahl gemacht. Bist du irgendwie mit der Wissenschaft verbandelt oder ganz weit entfernt, einfach nur neugierig?
Nee, also einfach nur neugierig.
Na, ist doch gut. Ich verspreche dir, wir haben ein paar schöne Fragen. Du weißt, für dich wird es immer am schwersten, weil erst nach der Frage Nummer 3 vergebe ich das Buch, ne?
Ja.
Bis dann müsstest du also drei Fragen richtig beantwortet haben. Und die erste, lieber Henry, kommt hier.
Ameisen werden durch Koffein vergesslich. Eine Tasse Kaffee macht nicht nur wach, sondern hilft auch, sich zu konzentrieren. Und zwar nicht nur uns Menschen. Studien haben gezeigt, dass Koffein auch Hummeln oder Honigbienen beim Lernen hilft. Aber ist das auch bei Ameisen der Fall? Das wollte ein Forschungsteam der Universität Regensburg jetzt wissen. Dafür mischten sie eine Leckerei aus Zucker und Koffein für die Insekten und beobachteten, wie lange die Ameisen zwischen ihren Streifzügen brauchten, um die süße Belohnung wiederzufinden. Das Ergebnis? Mit Koffein im Blut brauchten die Ameisen deutlich länger, den richtigen Weg zu finden, als ohne. Was also Mensch und Hummel aufputscht, macht Ameisen vergesslich.
Ja.
Stille in Görlitz. Du hörst die Sendung auch regelmäßig, Henry?
Wir kennen das zwar nicht über Ultrakurzwelle hören, aber übers Internet.
Ah ja.
Ja, da hören wir es mal draußen auf dem Balkon zum Frühstück.
Ja, sehr schön. Dann weißt du ja, manches von dem, was wir hier sagen, ist richtig und manches haben wir uns ausgedacht.
Ja. Ist schon mal eine harte Nuss.
Ameisen werden durch Koffein vergesslich. Ich habe auch gerade einen Kaffee in der Hand.
Ja. In dem Falle würde ich sogar sagen, dass es stimmt.
Dass Ameisen vergesslich werden durch Koffein.
Ja.
Henry, ist aber leider nicht richtig. Leider nicht richtig. Nein, mit einer Koffeinkonzentration im Zucker, die der eines Energydrinks ähnelt, konnten die Ameisen ihren Weg deutlich effektiver zurücklegen. Sie brauchten dann nur noch 54 Sekunden statt 300. Woran liegt's? Sie sind nicht schneller gelaufen, aber effektiver, weniger Umwege und sind direkt auf die Belohnung zugesteuert. Und warum haben die Forscher das gemacht, dieses Experiment? Die wollen die Bekämpfung invasiver Ameisenarten verbessern und dadurch den Ameisen quasi den Weg zu den Giftködern verkürzen, dass sie sich das besser merken können. Henry, danke trotzdem fürs Mitmachen.
Ja, bitteschön.
Und wenn du das nächste Mal von Schwerin aus anrufst, sag bitte, dass wir schon mal miteinander telefoniert haben, ne?
Das mache ich prompt, ja.
Schöne Grüße an die Familie, mach's gut.
Danke,
ciao. Ciao, ciao. So, dann haben wir Volkmar hier. Hallo Volkmar.
Ja, schönen guten Morgen.
Volkmar, der Name ist so selten, dass ich fragen muss, hatten wir schon mal das Vergnügen?
Nein, hatten wir leider noch nicht.
Ach, das ist ja schön. Von wo aus rufst du denn an, Volkmar?
Aus Tegel.
Aus Tegel. Mhm. Und wie lebt es sich so in Tegel? Ich denke immer, wenn ich an Tegel denke, ohne Flughafen natürlich, denke ich immer, ihr lebt alle irgendwo in Seenähe.
Korrekt.
Ja?
Den See haben wir auch wirklich ganz nah dran.
Also vor der Tür tatsächlich, oder?
Nee, nicht ganz.
Aber Tegeler See, Tegeler Forst, das ist schon schön da bei euch, ne?
Ja, richtig.
Gut, Volkmann, hier kommt deine Frage. Achtung.
Im alten Ägypten gab es die erste Krebs-OP. Beweis dafür ist ein 4300 Jahre alter Schädel aus einer Sammlung der University of Cambridge. Bei Untersuchungen des Schädels konnten die Forschenden klare Anzeichen für eine Krebserkrankung feststellen. Der Tumor ist laut dem internationalen Forscherteam im Gaumen gewachsen und hat dann am Schädelknochen Metastasen gebildet. Das Spannende? Unter dem Mikroskop zeigen sich Schnittstellen rund um die Metastasen. Laut den Forschenden ein klares Zeichen für einen chirurgischen Eingriff. Die alten Ägypter waren also schon vor langer Zeit zur medizinischen Krebsforschung in der Lage.
Mhm. Stille in Tegel.
Ich traue den Ägyptern das zu, ich sag ja.
Ja, und zumindest mit der Antwort hast du recht. Ich bleibe immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, okay, da sind Schnittstellen und dann kommt jemand und sagt, das muss ein chirurgischer Eingriff gewesen sein. Ja, weiß man nicht. Also der Schädel stammt übrigens von einem Mann zwischen 30 und 35, das kann man tatsächlich feststellen und soll auch ein Nachweis sein über die älteste bekannte Krebserkrankung der Menschheit. Was noch unklar bleibt, ist, ob der Eingriff, also die Schnittstellen entstanden sind vor oder nach dem Tod. Volkmar. Die wichtige dritte Frage kommt hier.
Wildschweine schlafen im Sommer besser. Während wir Menschen an warmen Sommertagen kaum ein Auge zukriegen, schlafen Wildschweine wie kleine Babys. Das zeigen Daten von Messhalsbändern. Mit ihnen wurden 28 Wildschweine für ein Jahr ausgestattet. Das Ergebnis? Die nachtaktiven Tiere schlafen im Sommer rund 17% länger und weniger zerstückelt als im Winter. Grund dafür können laut den Forschenden aus England und Tschechien heftige Schnee- und Regenfälle in den kalten Monaten sein. Diese wecken die Tiere immer wieder auf und zwingen sie dazu, einen neuen Schlafplatz zu suchen. Im Sommer fällt Wildschweinen das Schlafen also viel leichter.
Laufen bei euch ab und zu mal Wildschweine vorm Haus vorbei und durchwühlen Mülltonnen?
Das habe ich noch nicht gesehen, aber als wir durch den Wald sind, da sind uns auch schon mal Wildschweine begegnet. Ja,
und normalerweise, die interessieren die sich. Ja. Ah, die haben ja, okay. Also wir behaupten, Wildschweine schlafen im Sommer besser. Was würde Obelix dazu sagen?
Vermutlich würde er, wie ich, sagen, ja, sie schlafen besser.
Du würdest sagen, ja, sie schlafen besser, aber auch das ist leider falsch. Ah, ja, die Redaktion hat heute viele Fallen eingebaut hier. Wildschweine schlafen im Sommer, ehrlich gesagt, schlechter. Woran liegt das? Womöglich an der Hitze. Zwar können sich die Tiere durch das Nutzen von Suhlen oder die Suche nach Schatten vor Hitze am Tag schützen. Perspektivisch wird das mit fortschreitendem Klimawandel aber immer kniffliger. Volkmann, das hatten wir uns ausgedacht. Aber trotzdem, danke fürs Mitspielen.
Ja,
bis zum nächsten Mal. Jo, mach's gut. Ciao, ciao. So, und dann haben wir hier einen Abräumer, also eine Abräumerin, muss ich sagen. Und die heißt Anne. Hallo, Anne.
Ja, hallo.
Anne, herzlichen Glückwunsch.
Toll.
Ne? So einfach ist das. Wenn nämlich die dritte Frage tatsächlich falsch beantwortet wird, dann kommt immer diejenige dran, die als Nächste in der Leitung bist. Das bist in diesem Fall du, Anne. Und wo rufst du an?
Ich rufe aus Treptow an.
Ja, dann kann ich dir ja nochmal sagen, was für ein schönes Buch wir nach Treptow schicken könnten. Es heißt Wasser und Zeit, eine Geschichte unserer Zukunft von André Snær Magnason, der einfach mal drüber nachdenkt, dass sich ja unser Leben in den nächsten 100 Jahren grundlegend ändern wird. Also Gletscher werden schmelzen, der Meeresspiegel steigt, der Säuregrad der Ozeane nimmt zu und so weiter. Und er macht sich Gedanken darüber, wie die Welt in 100 Jahren aussehen könnte. Erschienen ist das Buch im Insel Verlag, das ist jetzt deins. Es sei denn, du nimmst dieses Angebot an.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles.
Ne, die Regel, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch. Oder du setzt das Buch aufs Spiel, dann geben wir dir noch eine Frage. Ist die richtig beantwortet, hast du am Ende beides. Abonnement und Buch.
Ich versuch's. Ich gehe Risiko ein.
Okay, hier kommt die Frage.
Schnecken leben gerne in der Stadt, ob mit Haus oder nackt. Schnecken bevorzugen das urbane Leben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Los Angeles. Die Forschenden haben sich eigentlich mit dem Verlust biologischer Vielfalt in Städten beschäftigt. Dafür haben sie unter anderem Daten aus Artenbeobachtungen analysiert. Das Ergebnis? Im Durchschnitt kommen alle in Los Angeles einheimischen Arten seltener vor, sobald es städtisch wird. Die einzige Ausnahme? Schnecken. Die kommen laut Studie tatsächlich häufiger vor.
Mhm. Ich glaube, das stimmt nicht.
Mhm. Du bist ja da ganz schnell sicher gewesen, ich mag das, Bauchgefühl, ne?
Ja, total.
Trügt selten. Gibt's irgendwie, sagt der Kopf noch irgendwas dazu oder wollen wir's?
Nein, aber ich glaube, Schnecken sind eher naturverbunden und lieben feuchte Waldböden und die kommen in Los Angeles gerade, glaube ich, nicht so vor. Es ist eher ein Bauchgefühl und reine Spekulation.
Also wir sagen, Schnecken leben gerne in der Stadt und du sagst, genau, das stimmt nicht. Ja. Alles klar, und du hast vollkommen recht damit.
Toll.
Nein, oh Gott, jetzt war ich derjenige, der reingefallen ist. Doch, ich war derjenige, der reingefallen ist. Nein, das war falsch leider. Oh Gott, so ist es dann mit den mehrfachen Verneinungen. Ne? Also, nein, die Schnecke scheint Städte tatsächlich zu lieben.
Ah, okay.
Ja, die Forschenden haben sich ganze 967 Tierarten angeschaut. Das langfristige Ziel war herauszufinden, mit welchen Maßnahmen wir wieder mehr Tiere in unsere Städte kriegen. Und bei der Schnecke muss man gar nicht lange bitten. Die kommt einfach, ob mit Haus oder ohne.
Mhm.
Ist leider so. Anne, haben wir lange nicht gehabt. Jetzt haben wir überhaupt nichts vergeben hier.
So ist das manchmal.
So ist das manchmal. Gruß nach, was war das?
Treptow.
Und ein schönes Wochenende wünsche
ich dir. Danke, gleichfalls.
Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ich habe neulich ein Essay gelesen in einer großen deutschen Illustrierten namens Der Spiegel. Jochen Martin Gutsch hat das geschrieben. Der hat über seine Erfahrungen berichtet mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Fand ich sehr, sehr gut geschrieben, was er da gemacht hat, sehr detailliert. Gutsch und seine Frau haben offenbar alles versucht, auch die hochmoderne Reproduktionsmedizin, hat alles nicht funktioniert. Am Ende haben sich dann beide für eine Auslandsadoption beworben, weil sie für ein Adoptivkind aus Deutschland zu alt sind. Vieles ist bereits bekannt darüber, warum es bei manchen Paaren einfach nicht klappt mit dem Kinderwunsch auf natürlichem Wege. Und jetzt fügt Professor Berthold Hocher von der Universitätsmedizin Mannheim noch einen Faktor dazu, den Blutdruck nämlich. Herr Hocher, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Nephrologe von Haus aus, also eigentlich Nierenforscher. Was hat Sie denn in die Welt der Reproduktionsmedizin verschlagen?
Ja, eigentlich für meine eigene Geschichte, wie ich Vater wurde. Ich war vor 25 Jahren Oberarzt an der Charité, schon damals ganz junger Oberarzt, in der Nephrologie, und Dialyse ist benachbart dem Kreissaal. Also war der nephrologische Oberarzt als Internist immer zuständig für internistische Probleme im Kreissaal.
Mhm.
Und als ich dann mit meiner Frau da mal natürlich hinging, weil ich den Kollegen, den Gynäkologen sehr gut kannte und wir gute Freunde sind, dann hat er gesagt, ich mache mal einen Ultraschall und ich kümmere mich mal um diese Dinge. Und das hat mich zur Reproduktionsmedizin geführt oder zum Thema internistische Probleme in der Gynäkologie.
Mhm.
Das ist ja was klassische Gynäkologen normalerweise wenig beachten.
Ist denn der Blutdruck immer schon ein Faktor gewesen, der wichtig war fürs Schwangerwerden?
Für eine richtig manifeste Hypertonie, ja. Nicht? Also wenn Frauen, was ja sehr, sehr selten ist bei jungen Frauen, das sind ja Frauen unter 30, eine schwere Hypertonie haben mit eingeschränkter
Hypertonie ist Hochblutdruck oder was war das? Helfen Sie mir.
Ja, hohen Blutdruck.
Ja, okay.
Also deutlich erhöhten Blutdruck, was ja selten ist bei diesen Frauen. Nicht?
Mhm.
Aber diese Frauen haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden, und das ist schon lange bekannt. Aber ob das eine Variabilität, aber ob Variationen im normalen Bereich irgendeinen Einfluss haben auf Schwangerschaft, war derzeit ist eigentlich völlig unbekannt.
Sie haben nun herausgefunden, dass der Blutdruck auch eine Rolle spielt bei erfolgreichen künstlichen Befruchtungen. Welche Rolle spielt er da?
Also was wir zeigen könnten, ist letztendlich, dass bei Frauen, die nach den klassischen Kriterien keinen Hochdruck haben, dass es einen inversen Zusammenhang gibt zwischen dem systolischen Blutdruck und der Wahrscheinlichkeit, am Ende der Behandlung ein Baby zu kriegen. Deshalb kommen diese Frauen ja ins Zentrum. Sie wollen ja ein Nachkommen und wollen ein Baby haben. Und was wir so zeigen können, ist, dass bei einer Erhöhung um 10% etwa, um 10 mm Hg, die Wahrscheinlichkeit, ein Baby zu kriegen, um 1,2% abnimmt.
Ist also genau wie bei den natürlichen Schwangerschaften läuft es auch bei der künstlichen Befruchtung?
Bei den natürlichen Schwangerschaften ist das nicht bekannt. Entschuldigung. Bei beiden ist nur bekannt, bei der künstlichen Befruchtung und bei der natürlichen, dass ein Hochdruck, ein vorbestehender Hochdruck ein Problem ist. Nochmal, in unserer Studie haben wir uns aber nicht um diese seltenen Fälle der Frauen gekümmert, die einen Hochdruck haben, sondern um die Frauen, die nach den gegenwärtigen Vorstellungen in der Medizin einen normalen Blutdruck haben. Mhm. Das sind ja 99% der Frauen in diesem Alter oder 98% der Frauen in diesem Alter haben ja keinen Hochdruck, sondern haben einen nach klassischen Definitionen normalen Blutdruck. Aber auch hier, für die spielt der Blutdruck eine erhebliche Rolle oder eine Rolle unter vielen, vielen anderen Faktoren, erfolgreich aus einer reproduktionsmedizinischen Behandlung herauszugehen.
Bei einem normalen Blutdruck, ich verstehe Sie immer noch nicht. Also der normale Blutdruck, was sagt der aus? Ist dann meine Chance, aus einer solchen Behandlung erfolgreich rauszugehen, größer oder geringer?
Geringer, wenn der etwas höher ist. Also wenn, ich mache mal ein Beispiel. Wenn eine Frau einen Blutdruck systolisch hat von 110 oder systolisch von 120, dann würde das normalerweise keinen Arzt beunruhigen.
Verstehe.
Okay, aber die Aussage dieser Studie ist, dass die Chance, ein Baby zu kriegen bei einem Blutdruck von 120 systolisch, was nach klassischen Kriterien völlig normal ist, deutlich geringer ist als bei 110 mm Hg.
Jetzt verstehe ich es, also leicht erhöhter Blutdruck sozusagen.
Leicht, genau.
Aber
und das betrifft ja viele Frauen, weil das sind Werte, die
im Normalbereich liegen. Ja.
Ja, genau.
Aber Blutdruck ist doch bei einer Befruchtung in der Petrischale gar nicht vorhanden.
Das ist richtig, ja. Und wenn es in der Reproduktionsmedizin kann man ja die Schwangerschaft sehr, sehr genau überwachen. Also in der Tat, in der Petrischale, also sprich bei der Fertilisation und auch bei der Implantation, scheint das keine Rolle zu spielen. Also wir haben in unserer Studie analysiert, das nennt sich biochemische oder Schwangerschaftsrate oder wenn man es übersetzt in die Umgangssprache, wann wird der Schwangerschaftstest positiv? Das hat nichts zu tun mit dem Blutdruck. Dann auch die nächste Stufe, wenn Sie so die Reproduktionsmedizin verfolgen, ist ja das Nächste, was die Frauen dann passiert, sind alle glücklich, wenn sie dann erst die Herzaktionen sehen. Auch das hat noch nichts zu tun. Aber was wir hier zeigen konnten, ist, dass die Abortrate im ersten Drittel der Schwangerschaft, also wenn die Schwangerschaft etabliert ist, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist und wenn nach gewissen Zeit schon die Herzaktion nachweisbar war, dann die Abortrate im ersten Drittel der Schwangerschaft, der scheint was mit dem Blutdruck zu tun zu haben.
Verstehe. Wissen Sie schon, warum das so ist?
Das wissen wir nicht. Das ist hier eine große Beobachtungsstudie. Ich habe da Spekulationen. Ich könnte mir vorstellen, dass das was vielleicht mit dem... Also jemand, der einen leicht erhöhten Blutdruck hat in diesem jungen Alter, hat vielleicht sowas wie ein metabolisches Syndrom zu tun, dass das assoziiert ist zu Folgen des metabolischen Syndroms. Aber da ist sicherlich weitere Grundlagenforschung nötig.
Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch greifen ja nach jedem Strohhalm. Können die aus ihren Erkenntnissen irgendwas lernen, irgendwas anders oder besser machen?
Ja. Also das ist erstmal, das muss man sagen, eine Beobachtungsstudie. Das ist eine extrem große Beobachtungsstudie. Also ich denke, die Datenlage ist relativ klar. Aber wir haben es zunächst mal in China, in einem größten Reproduktionszentrum der Welt gemacht. Aber das waren han-chinesische Frauen. Dennoch denke ich, das ist übertragbar, aber das muss gezeigt werden. Ja gut, Blutdruckmanipulation in der Schwangerschaft ist natürlich ein sensitives Thema, weil ja jegliche Medikation sehr, sehr vorsichtig betrachtet. Es gibt ja einige Medikamente, die sind verboten in der Schwangerschaft, weil sie, zu Missbildung führen, wie zum Beispiel ACE-Hämmer oder Blockierung des Renin-Angiotensin-Systems. Aber da es sich ja um, sagen wir mal, minimale Erhöhungen handelt, die zu modulieren sind, würde ich da in erster Linie eher lebensstilmodifizierende Dinge sehen. Also als erstes zum Beispiel den Salzkonsum in der Nahrung reduzieren. Dann eine moderate, nicht übertrieben, aber moderate körperliche Aktivität. Spazieren gehen jeden Tag. So einfache Dinge, die man auch generell aus der Medizin weiß, die den Blutdruck etwas senken können. Und da geht es ja um kleine Effekte und vielleicht darauf zu achten, dass die Vitamin-D-Versorgung normal ist. Auch das hat deutliche Effekte auf Blutdruckregulation bei Schwangeren.
Die Rolle des Blutdrucks bei der künstlichen Befruchtung, erforscht von Professor Berthold Hocher von der Universitätsmedizin Mannheim. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Die AfD, haben Sie vielleicht mitgekriegt, ist neulich angeblich reingefallen auf eine gefälschte Pressemitteilung. Und der hieß es, Innenministerin Faeser habe dazu aufgerufen, Videos vom Mannheimer Messerangriff nicht zu verbreiten, weil das der AfD nutzen könnte. Ja, das war für AfD-Chefin Weidel wie ein Lottogewinn. Meine Güte, hat die sich gefreut und gelästert über Faeser. Pech für Weidel, dass sich das alles nur einer ausgedacht hatte, und zwar einer von der AfD, das lese ich im Nachrichtenmagazin Bild-Zeitung. Da steht, Raimund Hoffmann, der Schriftführer in Alice Weidels Landesverband Baden-Württemberg, hat diese Meldung von ChatGPT erstellen lassen. Und das las ich dann so echt, dass seine eigene Chefin drauf reingefallen ist, weil der Text auch sämtliche Vorurteile bedient, die die AfD unter ihren Wählern so schürt. Wenn also sogar die Verbreiter von Fake News auf ihre eigenen Fälschungen reinfallen, wo soll das alles enden? Fragen wir eine Expertin, Dr. Lea Schönherr vom CISPA-Zentrum für Informationssicherheit. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Schöner, Sie haben gerade als Mitautorin eine länderübergreifende Studie veröffentlicht zur Frage, wie gut sind Menschen eigentlich in der Lage, KI-generierte Inhalte zu unterscheiden von menschgemachten. Warum ist das wichtig, dass wir das unterscheiden können?
Ja, genau. Also es gibt ein paar Fälle, wo man eben die generierten Medien auch missbrauchen kann, also einfach zum Beeinflussen von Meinungen, wie jetzt in dem Fall in Mannheim. Aber auch jetzt bei den anstehenden Wahlen ist es eben wichtig, dass Menschen wissen, was echt ist und was nicht unbedingt echt ist. Aber man kann es eben auch für Betrug nutzen, übers Telefon zum Beispiel, dass man Stimmen fälscht oder einfach auch eine Identität zu stehlen und irgendwelche Informationen zu verbreiten, die nicht passiert sind.
Sollte ich besser mit meiner Mutter eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen, dass sie auch immer weiß, dass ich es wirklich bin, der sie anruft. Wie sind Sie denn vorgegangen bei dieser Studie? Welche Methode haben Sie gewählt?
Genau, also was wir gemacht haben, ist, wir haben in drei verschiedenen Ländern, also USA, Deutschland und China, haben wir jeweils ca. 1000 Teilnehmer befragt. Und die haben entweder Bilder bekommen, die dann generiert waren, oder echte Bilder, oder Audio, oder dasselbe auch nochmal für Text. Also drei verschiedene Medientypen, die der Teilnehmer dann jeweils, also einen Medientyp gesehen hat. Mhm. Und dann war ganz einfach die Aufgabe zu bewerten, wie wahrscheinlich sie finden, dass das echt ist oder generiert ist.
Was ist dabei rausgekommen?
Genau, und dabei ist rausgekommen, dass tatsächlich es sehr schwierig ist, für die Teilnehmer zu unterscheiden, was echt ist und was generiert ist. Und zwar auch über alle Länder hinweg und fast alle Medientypen, mit einer kleinen Ausnahme.
Welche Ausnahme?
Also das deutsche Audio war tatsächlich so ein bisschen besser zu erkennen, was aber vermutlich auch nur daran liegt, dass damals die Qualität vielleicht noch nicht ganz so hoch war, wie jetzt, aber vielleicht auch schon nicht mehr.
Hat Sie das überrascht, dass die Menschen KI-generierte Inhalte quasi nicht mehr unterscheiden können von menschgemachten?
Tatsächlich hat mich das schon überrascht, das Ergebnis der Studie. Vor allem, weil wir auch den Teilnehmern gesagt haben, dass es um welches Thema es geht, also um generierte Medien. Also es war schon eine gewisse Aufmerksamkeit in die Richtung sollte eigentlich da gewesen sein, aber trotzdem war es tatsächlich schwierig für die Teilnehmer, das zu unterscheiden.
Jetzt könnten Sie als Computerwissenschaftlerin natürlich jubeln und sagen, die Kollegen in den KI-Labors haben großartige Arbeit geleistet, oder?
Ja, also tatsächlich. Man hat ja auch sehr viele gute Anwendungsfälle für generierte Medien. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem wichtig, die Seite, dass man eben Missbrauch vorbeugen kann, auch zu betrachten. Also aus der Sicht generativer Modelle, dass sie gut funktionieren, auf jeden Fall, aber mit ein bisschen Vorsicht auch.
Wie beurteilen Sie denn das Gefährdungspotenzial, das ist ein schönes Behördenwort, ne, durch gefälschte Videos, Sprachnachrichten oder schlichte Pressemitteilungen wie die AfD gefälscht hat?
Ja, es wird halt jetzt immer leichter, tatsächlich wirklich authentisch wirkende Medien zu verbreiten, wie jetzt in dem Fall Texte. Das heißt, man kann das eben für jeden viel einfacher zugänglich. Also quasi jeder kann das jetzt machen und auch in einem größeren Maßstab. Das heißt, dass es also potenziell auch mehr Gefahr davon ausgehen kann, einfach mehr das nutzen. Und genau deswegen gucken wir auch, wie man das Ganze vielleicht noch alternativ angehen kann mit einer automatischen Erkennung.
Aha, also sowas gibt's. Also ich meine, die Schulen und Universitäten, die dürfen ja mittlerweile aufgewacht sein und erkannt haben, Medienkompetenz ist für die Zukunft noch wichtiger denn je. Aber was ist mit all denen, die schon raus sind aus Schule und Uni? Wird es da irgendwann eine App geben, die uns sagen kann, das ist künstlich generiert?
Ja, also was es konkret geben wird, ist tatsächlich auch noch nicht klar, was funktioniert. Weil also dass Inhalte gekennzeichnet werden sollen, ist ja auch schon festgelegt. Allerdings ist da auch noch überhaupt nicht klar, wie und was funktioniert. Und das ist auch tatsächlich was wir uns in Zukunft angucken wollen, was wirklich funktioniert. Also einfach einen Text, der beschreibt, dass es generiert, aber dann auch vielleicht, woher diese Information stammt, dass es generiert ist.
Dr. Lea Schönherr vom CISPA-Zentrum für Informationssicherheit. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke.
Schönes Wochenende. Tschüss. So, wann immer die Hummeln anfangen, meinen Balkon zu befliegen in Berlin-Kreuzberg, freue ich mich natürlich sehr. Es geht meist sehr früh los. Dann kommen als erstes die dicken Brummer, die Hummelköniginnen, die schon mal so auf der Suche sind, vorsondieren, wo kann es denn mal lang gehen. Und immer, wenn ich dann sehe, dass in den Tagen danach, im März, April, Mai, große Mengen an Regen fallen, frage ich mich immer, was machen denn jetzt eigentlich die armen Hummeln? Ja, mit ihrem dicken Pelz und dem süßen, runden Hintern, die man ja auch, wenn man ganz vorsichtig die es sogar ein bisschen kraulen kann. Was machen die jetzt eigentlich im Regen? Und es gibt jetzt eine Untersuchung dazu, eine Studie, die so ein bisschen aus Versehen geschehen ist, nämlich zur Frage, können Hummeln unter Wasser überleben? Und die Resultate sind wirklich großartig. Und die lassen wir uns vorstellen von einem, der Hummeln mindestens genauso liebt wie ich.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Summ, 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 blub, blub, lieber Marc.
Einen flauschigen und plüschigen guten Morgen live vom Wiener Hauptbahnhof, lieber Stefan.
Ja, Marc, Hummeln können unter Wasser überleben, sagt diese Studie. Wie sind die drauf gekommen?
Du hast schon recht, das war ein Zufall. Sie haben mit Hummelköniginnen gearbeitet. Dazu muss man wissen, diese Hummelart, die hat so ein ganz schwarzes Hinterteil. Das könntest du natürlich auch streicheln. Und vorne tragen sie so einen hellen Pelz. Also die sehen nicht wie unsere europäischen Hummeln aus mit diesen orangenen Streifen und so, sondern eher so mit einer schlichten Eleganz. Das ist die häufigste Art in Nordamerika, zumindest an der Ostküste der USA und in Kanada. Also die kennt da jeder. Und die wurden in so Tanks im Labor oder kleinen Gefäßen gehalten. Und da ist Wasser reingelaufen. Wie genau, verraten die Kollegen und Kolleginnen nicht. Aber es war auf jeden Fall Zufall. Und dann haben sie sich gewundert, dass die Tiere danach überlebt haben, als sie die aus dem Wasser befreit haben. Und haben dann eben eine Studie gemacht, wo sie Tiere entweder unter Wasser gedrückt haben oder oben auf dem Wasser haben schwimmen lassen. Das könnte ja auch passieren, dass wenn in ihren Höhlen die unter der Erde angelegt werden und wo sie sehr, sehr, sehr lange überwintern, also bis zu 9 Monate bleiben die in ihren Höhlen in einem Zustand, in dem sie sich auch nicht bewegen können, also in einem Ruhestadion. Und da können sie auch im Wasser hochtreiben, wenn die Höhle nicht komplett voll läuft. Oder sie haben überhaupt nichts gemacht, sondern die Tiere einfach nur auf Erde gelegt. Und in der Tat, selbst bei den Tieren, die mit so einem kleinen Pinöpel unter Wasser gedrückt wurden, haben 81% dieser Hummelköniginnen überlebt und insgesamt haben 90% überlebt. Also es scheint denen irgendwie nicht viel auszumachen, wenn sie zumindest eine Woche unter Wasser sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja okay, warum ist das wichtig? Und das ist deswegen wichtig, erstens, weil früher haben sich die Menschen gefragt, wo sind die Tiere im Winter? Zum Beispiel bei Störchen ist erst seit 1822 bekannt, dass sie nicht unter Wasser leben. Man dachte, dass die Störche im Winter ins Wasser fliegen. Fliegen und viele andere Tiere auch, die in Wirklichkeit Zugvögel sind, und dass sie dann einfach im Frühjahr wieder aus dem Wasser kommen. Also da hat man dann auch viele Experimente gemacht und das war unerklärlich, wie das passierte. Und das Zweite ist, es regnet immer mehr. Es gibt immer mehr Überflutungen durch den Klimawandel. Das haben in den letzten Tagen ja auch in Deutschland viele Leute gesehen. Und das führt natürlich dazu, dass Tiere, die jetzt unter der Erde 9 Monate sind und sich nicht gegen die Fluten wehren können, die auch noch bei der Feuchtigkeit dann Schimmel erzeugen können und vieles andere, was schädlich ist fürs Überleben, dass diese Tiere dann möglicherweise schlechtere Überlebensbedingungen haben. Also die Studie hört sich ziemlich schräg an, aber in Wirklichkeit ist sie einerseits geschichtlich sehr interessant und andererseits auch für unsere aktuellen sich ändernden Umweltbedingungen.
Mhm. Haben denn die WissenschaftlerInnen, KollegInnen dort mal gefragt, warum das so ist, warum Hummeln unter Wasser überleben können? Also halten die einfach so lange die Luft an oder entwickeln die Kiemen, damit sie unter Wasser atmen können, Marc?
Genau, das ist ein Mann und eine Frau, also Sabrina Rondeau und Nigel Rain, also ein Mann und eine Frau haben das gemacht. Und es ist tatsächlich so, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, weil manchmal überwintern und auch unter Wasser lagern sozusagen Eier, zum Beispiel von der Wasserbiene. Da kann das schon mal passieren. Oder es gibt auch Puppen, zum Beispiel bei Schmeißfliegen, da können die in so ein Ruhestadium übergehen. Und die Techniken sind verschieden. Wichtig ist, dass Insekten mit so Schläuchen atmen, die durch den Körper laufen. Also die haben nicht eine Lunge, wo sie mit Druck einatmen, so wie Menschen das machen, sondern es wird mehr oder weniger durch die Bewegung des Körpers werden diese Schläuche hin und her bewegt. Dann wird was rein und rausgezogen, Sauerstoff. Und wenn das aber nicht stattfinden soll, also wenn die wie so Bären so in so einer Art Winterschlaf sind, dann können die diese Tracheen heißen, die diese Röhrchen, können die auch zumachen und seufzen dann zwischendurch nur so ganz tief, so, also so stelle ich mir das zumindest vor. Mhm. Also dann so alle paar Wochen machen die so, atmen die mal ganz, ganz, ganz tief durch, dann gehen diese Klappen auf und dann wieder zu. Und es ist im Grunde genommen, ist es wie so ein Schleusensystem, kann man sagen, für Sauerstoff. Aber was sie nicht machen, ist, dass sie ihren ganzen Stoffwechsel umstellen auf nicht sauerstoffbetriebene Energieerzeugung. Das wäre die andere Möglichkeit, aber das wurde noch nie beobachtet, sondern das Schleusensystem scheint das Geheimnis zu sein.
Wunderbar. Marc, herzlichen Dank auch für diese Erkenntnisse und Grüße natürlich in Wien an die wichtigste Kirche Europas, den Stephansdom.
Den Stephansdom.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Radio 1, nur für Erwachsene.
Ich war Ende Mai mal eine Woche weg, weil ich dachte, hey, Spanien, Wettergarantie, in Deutschland regnet's. Aber dann war es erstens in Spanien auch nicht wärmer als bei uns. Und mal ehrlich, Berlin, so richtig viel Regen war da gar nicht, oder? Die Gewitter haben um den Landwehrkanal jedenfalls einen großen Bogen gemacht, die letzten 2 Wochen, würde ich sagen. Aber in Süddeutschland, da war die letzten Tage Land unter und seitdem wird darüber diskutiert, ob Deutschland ausreichend vorbereitet ist, weil Wetterextreme wie Hochwasser werden zunehmen. Fragen wir einen Profi, der Hydrologe Fred Hattermann ist Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erforscht er hydroklimatische Risiken. Herr Hattermann, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Hydroklimatische Risiken, schönes Wort, also Gefahren wie Überschwemmungen, Starkregen und Dürren. Was würden Sie sagen, wie gut waren die Prognosen für das, was die Menschen in Süddeutschland gerade erleben? War das eine Katastrophe mit Ansage?
Naja, wenn wir aus diesen Extremen, die wir die letzten Jahre sehen, also das ist ja auch, wie Sie gesagt haben, Dürre, aber jetzt eben eine Folge von Hochwassern, wenn wir darauf blicken, dann ist es schon so, dass wir erstmal sehen, dass wir mitten im Klimawandel sind. In Deutschland ist es 2 Grad wärmer, dadurch haben wir mehr Ereignisse, auch stärkere Ereignisse, das Risiko für Ereignisse ist gestiegen. Und das Zweite, was wir eben sehen, ist, dass unsere Infrastruktur auf das, was jetzt ist und auch was auf uns zukommt, nicht gut angepasst ist.
Der bayerische Ministerpräsident Söder konnte sich schick in Szene setzen. Dazu hat dann die ARD-Kollegin Sabine Henkel gesagt, dieses Gummistiefel-Schaulaufen sei erbärmlich. Aber kann man der Politik Vorwürfe machen? Hat die uns schlecht auf diese Starkwetterereignisse vorbereitet?
Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, weil wir in Deutschland natürlich auch immer diese Verteilung haben zwischen Bund und Ländern und am Ende machen auch sehr viel die Kommunen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es pauschal schlecht gelaufen ist, aber wenn man jetzt auf die große Politik sieht, dann hätte natürlich der Klimawandel, dann hätten wir auch mehr in die Vermeidung investieren müssen. Aber eben auch, wenn man es auf große Ganze guckt, in die Anpassung, dann ist das natürlich auch gar nicht so einfach. Also wenn wir die Anpassung uns angucken, dann reden wir immer auch von den Deichen, von der technischen Anpassung. Es ist aber so, dass man das gar nicht so schnell machen kann. Meist ist man dort gut angepasst, wo gerade ein kein Hochwasser war. Und andersorts denkt man vielleicht, ja, man wird vielleicht noch gut davonkommen. Also es wird lange dauern, bis wir unsere Infrastruktur anpassen können. Und da der Klimawandel ja weitergeht, werden wir auch immer hinterherhinken. Deswegen müssen wir den zu starken Klimawandel auch verhindern. Aber am Ende muss es ein Bündel von Maßnahmen sein. Und das ist eben auch oft auf kommunaler Ebene. Und da müssen eben alle zusammenarbeiten.
Sehen Sie denn beim Hochwasserschutz im Süden Deutschlands ganz konkrete Versäumnisse?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also Bayern zum Beispiel hatte versucht, seine Deiche zu ertüchtigen und dabei sogar einen Klimaaufschlag mitbedacht von 15%. Aber was wir eben sehen, ist, dass wir von den Ereignissen überholt werden. Es geht weiter mit dem Klimawandel. Und deswegen der Gedanke, dass wir durch technischen Schutz, also Deiche, Stellwände, diese Sachen wirklich noch geschützt sind, das ist im Grunde vorbei. Also wir müssen damit rechnen, dass diese Ereignisse passieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir im Ereignisfall, also wenn wir diese Hochwasser haben, einmal noch eine bessere Vorhersage haben, die war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann sind eben auch diese Meldeketten sehr wichtig, dass die Leute das auch wirklich erreichen. Und die Leute müssen, den Leuten muss bewusst sein, dass es zu solchen Ereignissen kommen kann. Also sie müssen auch reagieren. Also sie müssen dann zum Beispiel die Häuser verlassen, Wertgegenstände nicht unbedingt im Keller haben. Ein Auto muss man nicht retten. Am Ende kommt es auf Menschenleben an.
Also nicht in die Tiefgarage laufen.
Ja, genau, das ist auch passiert und da sind auch Menschen gestorben. Und dann muss man natürlich im Ereignisfall noch sehen, was wir wirklich relativ schnell machen können. Technischen Umweltschutz, technische Anpassung, also Deiche, das wird dauern, aber was wir schnell machen können, ist eben eine bessere Vorhersage, Meldeketten und dann eben auch unsere technischen Hilfsdienste. Damit meine ich zum Beispiel Feuerwehr, den technischen Hilfsdienst selbst, Rote Kreuz, aber auch die Bundeswehr hilft ja mit Schwermaterial, dass wir die so ertüchtigen, dass sie auch die Möglichkeiten haben, dann im Ereignisfall zu helfen.
Berlin und Brandenburg sind ja relativ flach. Haben wir deshalb weniger Probleme mit Hochwasser als der Süden Deutschlands?
Grundsätzlich ja. Es ist nicht so, dass es hier kein Hochwasser gegeben hat. Und zum Beispiel in 2021, als wir das Hochwasser im Ahrtal hatten, hatten wir auch einen sehr starken Niederschlag in der Uckermark. Also nordöstlich von Berlin, was aber eben nicht zu den Ereignissen geführt haben, weil wir eben diese Struktur, diese Täler nicht so haben. Wir haben sehr durchlässige Böden. Aber wenn so ein Niederschlag zum Beispiel in Berlin fallen würde, das heißt nicht umsonst der Prenzlauer Berg, dann müsste man sich auch da vielleicht mal angucken, was passiert denn damit zum Beispiel Unterführung oder mit U-Bahn und so weiter.
Was glauben Sie denn, ist die nächsten Jahre wichtiger? Das ist ein bisschen eine vergiftete Frage, gebe ich zu. Stärkere Maßnahmen gegen die Klimakrise oder ein stärkerer Schutz gegen Hochwasser?
Na, im Grunde müssen wir beides machen und wenn wir es gut machen, können wir das sogar verbinden. Wenn wir zum Beispiel den Hochwasserschutz uns angucken, da reden wir auch von naturbasierten Maßnahmen, das sind zum Beispiel Auen, Altarme wieder ertüchtigen, da kann man dann natürlich dann auch Kohlenstoff speichern. Also es sind so Maßnahmen, die einzelne Maßnahme wird nicht helfen, aber wir müssen es verbinden. Wir müssen uns gegen den zu starken, Klimawandel schützen, aber gleichzeitig müssen wir den zu starken Klimawandel auch vermeiden.
Mein Elternhaus steht auch auf einer Flussinsel, deshalb auch von mir die nicht ganz abstrakte Frage. Müssten Flusseinrainer jetzt generell in Deutschland nachdenklich werden oder würden Sie sagen, dass Flüsse menschenbedrohlich über ihre Ufer treten, das bleibt auch die nächsten Jahre eher eine Ausnahme.
Ja, also das ist schon so, dass diese Ereignisse natürlich nicht eine Ausnahme sind. Sie passieren häufiger, aber sie passieren natürlich auch nicht jedes Jahr. Aber es ist schon so, dass sich jeder wirklich angucken muss, wo wohnt er. Es gibt auch Gefährdungskarten, da kann man reingucken. Diese Gefährdungskarten sind noch nicht gut an den Klimawandel, sage ich mal, angepasst. Also das Risiko steigt ja. Trotzdem gibt es sie, man muss sich angucken. Und was eben ganz schlecht ist, ist, wenn noch Baugebiete, das gibt es noch, Baugebiete oder Industriegebiete in Überschwemmungsflächen oder Flutflächen ausgewiesen sind, bloß weil diese eben billig sind.
Sagt der Potsdamer Klimafolgenforscher Professor Fred Hattermann bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Es gibt auch in der Wissenschaft Aufgaben, die sind, vermute ich mal, alles andere als spannend. Tiere zählen zum Beispiel. Ja? Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe. Oder um das mal professioneller auszudrücken, wir bestimmen die Größe einer Population. Für den Kaiser unter den Pinguinen, den Kaiserpinguinen, gab es bislang nur relativ grobe Schätzungen. An der Uni Erlangen-Nürnberg, da wird nun eine neue Zählmethode ausprobiert. Und wie die funktioniert, das verrät uns der Biophysiker und Doktorand Alexander Winter. Herr Winter, guten Tag.
Guten Tag, Herr Karkowski.
Ich weiß, ohne zu zählen, wie viele Pinguine es am Nordpol gibt.
Ja,
war nicht gut, ich weiß.
Ja.
Warum ist es denn wichtig zu wissen, wie viele Pinguine die Südhalbkugel bevölkern?
Das ist ganz relevant für uns, weil wir wissen wollen, wie gut geht es denn dem Ozean dort? Und wenn es dem Ozean gut geht, gibt es eben viele von den Pinguinen und ansonsten eher wenige, weil die einfach ein Stellvertreter für viele andere Spezies sind dort.
Also ein Biosystem-Warnmarker.
Ja.
Mhm. Warum zählt man in Bayern mit? Ich meine, ist die Uni Erlangen-Nürnberg ein Pinguin-Hotspot der Wissenschaft?
Ja, vielleicht nicht. Wirkt jetzt nicht so, aber ja, wir haben da schon seit 15 Jahren Erfahrung damit, mit diesem Thema. Erlangen, gut, da sind wir halt jetzt einfach als Biophysikgruppe und haben uns da dieses Thema da ausgesucht. Mhm. Nachdem man sowieso nicht direkt hin kann, sondern immer nur über Satellitenverbindungen und so arbeitet, ist es natürlich auch ein bisschen egal, wo man jetzt startet.
Das stimmt, ja klar. Muss man immer auf den Computer gucken. Wie hat man denn bislang gezählt? Woher weiß man heute, wie viele Kaiserpinguine es gibt? Wie wurde da gezählt?
Also bisher hat man immer so gezählt, dass man in Satellitenbilder geguckt hat, die haben jetzt eine gewisse Auflösung, die aber eben gröber ist als ein Tier. Also man kann nicht ein Tier sehen, man sieht aber ungefähr, wo die Kolonie steht und dann sagt man, ja, das sind irgendwie 1000 Quadratmeter und rechnet das dann tatsächlich quasi 1:1 in Tiere um, also 1000 Tiere für 1000 Quadratmeter.
Mhm. Und das klingt doch eigentlich ganz okay, aber gilt als unzuverlässige Zählmethode. Warum?
Das liegt daran, dass die Tiere eben ihre Körpertemperatur zu regulieren, also weil es eben dort sehr kalt ist, auch ganz häufig recht nah zusammenstehen, weil ab und an einfach manche Tiere auf Futtersuche sind und dann eben wieder zurückkommen und so weiter. Und weil man eben nicht sieht, was der Unterschied zwischen Küken, also was sind jetzt Küken, was sind jetzt erwachsene Tiere, was sehr, sehr wichtig wäre.
Und da haben Sie sich gesagt, da kann man was machen, diese Zählmethode lässt sich verbessern. Wie?
Genau, wir haben eben vor Ort Zählungen vorgenommen an zwei Kolonien, an einer Kolonie 4 Jahre, an der anderen 10 Jahre und wissen einfach jetzt, wie sich über das Jahr die Anzahl der anwesenden Tiere verändert. Und außerdem haben wir gleichzeitig eben gemessen, wie viel Quadratmeter nimmt die Kolonie ein bei verschiedenen Wetterbedingungen. Und jetzt können wir daher vorhersagen, wie viele Tiere pro Quadratmeter wir denn erwarten für diese Jahreszeit, für diese Temperatur.
Also ich bin ein bisschen begriffsstutzig. Was genau unterscheidet die neue Zählmethode von der alten?
Dass wir nicht mit einem Tier pro Quadratmeter rechnen, sondern eben mit einer Zahl zwischen 0,5 und bis zu 5 Tieren pro Quadratmeter.
Und das ist zuverlässiger?
Ja, weil wir eben das nicht einfach raten, sondern das abhängig machen von der Jahreszeit oder eben von der Temperatur, zu der wir messen.
Und Sie haben es ja auch schon angedeutet, wie wäre es denn mit einfach hinfahren, Zettel und Stift und dann ein Pinguin, zwei Pinguine, zählen per Hand. Ist das nicht praktikabel?
Das ist einfach nicht praktikabel. Das wäre super. Aber von den 66 Kolonien, die es gibt, waren ungefähr bei der Hälfte noch nie Menschen. Also die Hälfte davon kennen wir überhaupt nur von Satellitenbildern.
Aber wenn Sie könnten, schön wäre es schon, oder?
Super wäre das schon, ja. Würde ich sogar machen, hinfahren, zählen, ein Jahr lang einfach jede Kolonie besichtigen.
Also demnächst wissen wir sehr viel genauer, wie viele Kaiserpinguine es auf der Erde gibt. Natürlich nicht auf der Nord-, sondern nur auf der Südhalbkugel. Und mitentwickelt hat diese Methode der Biophysiker und Doktorand Alexander Winter von der Uni Erlangen-Nürnberg. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen, Herr Karkowski.
Schönes Wochenende.
Ebenso.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Nilpferde können kaum schwimmen. Wer im Wasser lebt, muss ein guter Schwimmer sein, oder? Klingt logisch, trifft auf das Nilpferd aber nicht so ganz zu. Anstatt zu schwimmen, stoßen sich die Tiere einfach vom Boden des Flusses ab und tänzeln durch das Wasser. Nilpferde können bis zu 8 Minuten unter Wasser bleiben. Wenn sie tauchen, nutzen sie ihr stattliches Körpergewicht von bis zu 4,5 Tonnen, um sich auf den Gewässerboden sinken zu lassen. Tagsüber dösen Nilpferde sogar im Wasser. Aber auch dabei stützen sie sich am Grund mit ihren Hufen ab, um nicht unterzugehen.